möchte, kommt aus dem Lukas-Evangelium 19. Es ist die Geschichte von den Zachäus. Und was sie den Herrn bitten wollen in dieser Betrachtung, ist eine tiefe Begegnung mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Liebe, dass er uns ein innigere Kenntnis gibt von sich selber und dass er uns auch hilft, uns selber zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Die Wüstenväter, mit denen ich mich in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftigen darf, auch auf Anregung von meinem Mitbruder von mir, der Pater Timo, der sich sehr gerade mit ihnen beschäftigt, ist interessant, dass sie sehr stark wie ihre Zugang zur Heiligen Schrift, finde ich, ja, vielleicht nichts Neues, aber doch irgendwie ein neues Bewusstsein zu schaffen. Was sie sehen in der Heiligen Schrift, ist eben dieses Aktuelle, nicht wie aktuell die Heilige Schrift ist, dass es nicht so sehr zu sehen ist, also auch in den historischen Kontexten allem, aber vor allem, dass halt Gott, der Herr, zu mir heute, in meinem Heute, zu mir persönlich dadurch sprechen will. Nicht, dass es wirklich er ist, der zu mir spricht, das lebendige Wort Gottes ist, der mich anredet durch diese Schrift. Und ich möchte euch auch einladen, dass wir das versuchen, uns bewusst zu werden, eben dass nicht nur irgendein Buch ist, sondern dass er auch die Macht und die Kraft und das Wollen hat, mich heute zu begegnen. Also das ist die Stelle, Kapitel 19, 1. Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn dem Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jetzt in der Methode der Lectio Divina, eben der erste Schritt ist, die Lectio, das zu lesen, den Kontext besser zu verstehen. Die Schriftstelle kurz davor ist die Heilung eines Blinden, Jesus, der auf dem Weg nach Jericho ist. Und für euch, die vielleicht noch nie im Heiligen Land waren, Jericho befindet sich mehr oder weniger am Ufer des Toten Meeres. Also ganz tief, nicht ganz viel, also sehr weit unten unter dem Meeresspiegel. Und von Jerusalem muss man wirklich wortwörtlich hinabgehen nach Jericho. Es geht, also man hat den Eindruck, ich bin nicht sicher, wie viele hundert Meter das sind, aber man hat schon den Eindruck, dass es schon fast ein Kilometer ist oder so. Wenn man ein Autobus fährt oder so von Jerusalem, dann geht es abwärts, nicht in diese Schluchten hindurch, was man auch versteht, weil auch an dieser Stelle, auf dem Weg hinab nach Jericho, ist diese Geschichte von dem Samariter, der überfallen wird, nicht von den Räubern, was man gut verstehen kann, weil es halt auf diesem Weg dort nach unten alle möglichen Schluchten gibt und wo man sich gut verstecken kann und die Reisenden zu befallen. Und eben dann kommt man unten an diese Ebene an und dann, wenn man sieht, Jericho ist da, also diese Oase am Ufer, links geht es dann geht's weiter in Richtung, jetzt heute ist das alles Westbank, also man muss zweimal durch irgendwelche Kontrollen gehen, und rechts ist dann halt Masada, wo also diese Burg, wo Herodes seine Burg gebaut hatte, seine Sommerresidenz, um ein bisschen kühler zu haben, dort oben auf 1000 Meter über dem Meeresspiegel, glaube ich, ist es ungefähr. Und dass die Römer dann halt erobert haben als allerletztes, als sie dann im Jahr 70 Jerusalem erobert haben und danach Masada. Oder eigentlich nicht wirklich erobert haben, sondern die letzten 1000 Zeloten, die drin waren, haben sich dann selber alle umgebracht, um nicht von den Römern gefangen genommen zu werden. Also das ist rechts, das ist auch der Ort, wo, also das wird dann so sehr bergig, die Wüste fängt dann da an und so, also Jericho ist wirklich so am Rande der Wüste wirklich und eine totale Oase, wo heute Bananen wachsen, so kleine Bananen, die total gut schmecken, also wirklich ganz tolles Obst und es gibt auch heute noch einen Maulbeerfeigenbaum in dieser Stadt und man sagt, dass dieser Maulbeerfeigenbaum der Baum war, wo Zachäus hinaufgelegt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein sehr alter Baum, riesig groß und das ist der einzige in der Stadt, den man dort sieht. Und ja, also für mich, wenn man das liest, ist es natürlich noch viel bildhafter. Nicht? Man kann sich das echt so gut vorstellen. Da hat sich in 2000 Jahren nicht unglaublich viel geändert in dieser Stadt. Jericho war eine sehr, sehr alte Stadt auch. Man hat gefunden 9 Stadtmauern. Nicht? Das ist wahrscheinlich eine der ältesten Städte der Welt. Ist auch Jericho war der Ort, wo, wenn ihr euch erinnert, als die Hebräer dann kamen nach dem Auszug nach Ägypten, haben die ja 7-mal die Mauer nicht umzingelt, bis sie dann gefallen ist. Aber auf jeden Fall, man hat 9 verschiedene Niveaus gefunden. Es geht dann ewig weit tief nach unten, also es ist tausende von Jahren alt. Auf jeden Fall, dort begegnet hat dieser Zachäus, dort war dieser Zollpächter, gehasst von seinen Landsleuten, weil er mit den Römern halt zusammen Deals gemacht hat, nicht, und dadurch sich bereichert hat. Und jetzt hört er irgendwie von diesem Jesus anscheinend nicht. Vorher hat eben sein Geschäft gemacht und wollte Jesus sehen. Also das ist ein bisschen der Kontext. Jetzt vielleicht auch danach interessant, also danach kommt der Text über die Minen und die Talente, nicht das Gleichnis von den Talenten. Einer wird so und so viele Minen anvertraut, andere bekommt so und so viele. Und das davor ist mit der Blindheit, also der Blinde, der jetzt sehen kann. Und in der Mitte kommt sandwichmäßig halt diese Stelle. Und wenn wir jetzt darüber versuchen, den nächsten Schritt zu machen, die Meditatio, also erste Lektio, den Lesen des Textes, die Meditatio, was hat das, also Brücke bauen zum eigenen Leben. Und hier sind ein paar Gedanken von mir und natürlich die Einladung an euch, dass ihr das dann selber betrachtet später in der Freizeit, was euch halt so einfällt, ein paar Gedanken. Das erste ist einfach, dass er sein Leben lebt, nicht seine wirkliche Situation ist ihm eigentlich gar nicht bewusst oder wenigstens nicht wahrscheinlich denkt er nicht sehr viel drüber nach, also über seine echte Situation, nicht? Wie es wirklich um ihn steht. Er lebt halt seinen Alltag, seine Arbeit, eben bis zu diesem Punkt, wo halt Jesus kommt. Nichts hätte sich geändert, auch ein anderer Gedanke, wenn er sich da nicht auf die Suche begeben hätte, nicht diesen Jesus auch wirklich zu begegnen an dem Tag, also wenn er einfach zu Hause geblieben wäre oder so. Vielleicht war die Motivation einfach die Neugierde, wahrscheinlich nicht sehr viel mehr als das, nicht? Er wollte diesen Jesus mal sehen. Vielleicht war auch nur das Tieferes drin. Ich glaube persönlich, dass schon etwas Tieferes dahinter gestanden ist, weil er ja bereit war, diesen Maulbeerfeigenbaum hinaufzuklettern, was total peinlich ist. Ich meine, also irgendwie nicht, also der Kleine, der Jesus nicht sehen konnte, aber tut sich so aussetzen dem Gelächter der anderen. Wahrscheinlich, weil ihn schon irgendwas Tieferes bewegt hat, irgendwie, nicht, dass diesen Schritt dann auch zu machen. Also irgendwie, da war auch ein Akt der Demut da. Nicht? Also dieses Hinaufklettern auf diesen Baum war schon irgendwie demütigend auch. Und dass eigentlich da ein tiefes Gesetz schon vorgefunden wird des geistigen Lebens. Nicht? Um Jesus zu sehen, muss man in die Tiefe gehen irgendwie. Also in die Tiefe der Demut. Nicht? Und so steigt man gerade hinauf auf die Höhe. Also so beginnt man, Jesus wirklich kennenzulernen. Nicht? Oder beginnt man über seinen eigenen Tellerrand ein bisschen hinausschauen zu können. Die Anerkennung der eigenen Unfähigkeit, Jesus zu sehen. Nicht? Ich brauche Jesus. Also wenn man jetzt versucht, ein bisschen eine Brücke zu bauen zum eigenen Leben. Nicht? Vielleicht wäre das also auch, glaube ich, der erste Schritt. Ich kann mich erinnern, als ich Noviziat eingetreten bin und nicht, wenn man uns erklärt hat, die Betrachtung, Meditation, nicht, der erste Vorschlag war immer, erstmal einen Akt der Demut zu machen. Nicht, oh Gott, wer bin ich denn eigentlich vor dir und ich brauche dich und bitte hilf mir, dich überhaupt das zu begreifen. Also dieses Leerwerden von sich selber, sodass Gott uns füllen kann, nicht immer eine tiefe Voraussetzung für die Begegnung mit Gott. Ein weiterer Gedanke ist, also seine Suche, er wollte, was wollte er? Er wollte Jesus sehen. Nicht, ich immer wieder wenn man so eine Stelle hört, kommen mir also vor Augen oder ich kann mich einfach oder erinnere mich an so Momente von Johannes Paul II., nicht immer, also ein Weltjugendtag in Denver, warum seid ihr hergekommen, nicht? Warum seid ihr hergekommen, nicht? Um Jesus Christus zu treffen. Und dann 10 Jahre später in Rom, Weltjugendtag, nicht? Warum seid ihr nicht mit seiner indringliche Stimme, die man schwer nachahmen, gar nicht nachahmen kann, aber nicht, warum seid ihr gekommen? Um Jesus Christus, nicht? Um ihn zu treffen. Und ich denke, auch da eine tiefe Wahrheit oder ein wesentliches unseres Gebetsleben, gerade und diese Suche nach ihm zu sehen. Und das braucht also die Suche, also dieses Hinaufgehen auf den Baum ist natürlich auch ein bisschen mühsam, nicht? Also es braucht ein bisschen eben die Demut, das Gelächter auszuhalten, also seine Bequemlichkeit des eigenen Hauses zu verlassen. Dieses Sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht zu Hause, sondern ich gehe dorthin, ich möchte ihn sehen. Und gerade auch in unserer Beziehung zu Gott, im Gebetsleben, ist das auch notwendig, nicht? Diese Suche nach Gott, was ja eigentlich eine der Hauptmerkmale des Gebetes eigentlich sein sollte, nicht diese Herzenshaltung der Suche, weil letztendlich Gebet kann man nicht kontrollieren, weil man Gott nicht kontrollieren kann. Nicht? Und wie wir alle wissen, wir wissen nicht, wofür wir in rechter Weise beten sollen, nicht wie Paulus sagt, also wie wir beten sollen, wie wahr das ist, sagt Papst Benedikt. Eine sehr schöne Predigt von ihm, nicht, dass wir öfters Gott nur unsere Zeit schenken können, dass wir einfach da sind, dass wir diese aushalten in der Dürre und der Trockenheit, aber dieses Suchen, nicht? Ich begebe mich auf diesen Weg und in dem Wissen, dass er auch uns dann entgegenkommt, in dem Glauben, dass er uns entgegenkommt. Ein anderer Gedanke, also dieser Mann, der Zachäus, war gehasst im Dorf, eigentlich, und er nimmt diesen Hass im Kauf, um sich auf seine Leidenschaft zu fixieren, dass halt also der Mammon geworden ist, nicht? Also der war irgendwie Sklave seines Geldes. Obwohl es ihm zu Verräter seines Landes macht, also in den Augen der anderen, nicht das Geld hatte ihn ein bisschen blind gemacht. Und das ist ja auch etwas Typisches für unsere Leidenschaften, nicht nur diese Leidenschaft, die Habsucht, wir haben gestern kurz die Habsucht erwähnt, aber die anderen Leidenschaften auch, nicht? Die Völlerei, die uns abstumpft zu anderen Dingen, also mehr geistigen, also mehr Dinge, die Wert haben, die tiefer gehen, die Unzucht, der Zorn, nicht all diese Dinge machen ja uns gewissermaßen blind. Nicht? Wir sehen gewisse Werte einfach nicht mehr. Und das passiert halt auch hier. Also die Leidenschaft hat ja dieses Merkmal, dass sie uns vereinnahmt, nicht dass sie uns fixiert, gewissermaßen versklavt zu dem, was der Inhalt von dieser Leidenschaft ist. Das ist ein typisches Merkmal, nicht der Leidenschaft, das man natürlich vor allem in ganz extremen Fällen sieht, gerade in so Suchtverhältnissen, nicht, wo jemand immer mehr das wird, was er liebt irgendwie, interessanterweise. Nicht? Wir werden das, was wir lieben. Vielleicht, wenn wir den Bischof Oster in einer der Mahlzeiten hören, dann redet er auch über dieses Thema. Bischof Oster, der Neubischof von Passau, nicht, der wirklich total genial ist und ganz tolle Predigen hält, sehr zu empfehlen ist. Übrigens, wir haben heute Morgen einen Podcast gehört. Also ich habe diese Wirklichkeit der Podcast in diesem Jahr neu entdeckt. Vielleicht auch ein Vorschlag für euch. Es gibt hunderte von Podcasts, die man im iTunes oder wenn man ein Android-System hat, auch da gibt es das Gleiche in halt in anderen, in jedem System, wo das funktioniert, so, weiß nicht, wahrscheinlich kennen das die meisten, ich bin hier nur so technologisch Dinosaurier gewesen, dass ich das nicht gewusst habe, aber es gibt so tolle Vorträge, nicht, die man sich, ja, hunderte von allen möglichen, und man kann, ich habe mir jetzt gerne an den Kardinal von New York oder den Kardinal Schönborn oder eben der Bischof Oster oder halt der Johannes Hartl oder man kann jetzt heute gratis die besten Prediger der Welt und Vortragenden der Welt anhören. Das kostet gar nichts. Nicht, das ist schon, oder es gibt einen, das mir sehr gefällt, der Andy Stanley Leadership Podcast. Das ist freikirchlich von einem protestantischen Pastor, aber die halt mehrere Kirchen unter sich hat. Und da geht es in erster Stelle einfach über Menschenführung. Und ich habe das, weil ich halt auch ein paar, also unter mir habe in Anführungszeichen nicht sehr viele, aber ein paar. Und versuche das besser zu machen, aber ganz so 20 Minuten, wenn ich so Kurzimpulse einmal im Monat, neue Idee, neue Perspektive, wirklich beeindruckt. Vielleicht können wir mal. Andy Stanley. Andy Stanley Leadership. Ich kann es nachher mal zeigen. Aber wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Nicht nur, man kann das ja kurz im Auto oder zwischendurch mal oder so, wenn man irgendwo sitzt, also wie du auch sagst, mit den CDs. Aber hier muss man ja nichts dafür bezahlen, man muss sie nur runterladen, nicht? Das ist das Tolle. Anyway, also Klammer wieder zu. Genau, ein anderer Aspekt. Also die arrangiert sich ein bisschen mit der Sünde, mit den Römern. Nicht? Also er tut sich, also das ist seine Situation. Und vielleicht, also das auch konkret zu machen, können wir auch immer wieder mal schauen, okay, gerade am Anfang von so einem Exerzitien, also wo ist es vielleicht auch im letzten Jahr gewesen, wo ich mich ein bisschen mit der Sünde arrangiere, nicht? Oder für Bündnisse und wo ich ein bisschen blind werde zu anderen Werten vielleicht. Ein anderer Aspekt, dieses Hinaufsteigen auf die Demut, um zu sehen, was man überhaupt zu ändern hat. Ich glaube, auch gerade die Bekehrung oder in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens braucht auch immer wieder diese Demut anzukennen. Okay, da habe ich was falsch gemacht. Ja. Also das braucht natürlich immer auch die Demut, das überhaupt anzuerkennen, was hat auch manchmal echt mühsam ist und schwierig ist. Nicht, ah, da bin ich fehlgelaufen. Also dieses Hinaufsteigen auf diesen Baum, aber als Zeichen der Demut. Ein anderer Aspekt vielleicht, das Sehen von Jesus, das Stehen zu ihm ist eine Anstrengung, nicht den Baum, oder gestern hatten wir den Berg, also den Berg Tabor, also der Berg Tabor ist gut für österreichische Verhältnisse, für deutsche Verhältnisse nicht wirklich ein Berg, ist mehr ein großer Hügel, aber halt dort nennt man ihn einen Berg, das ist der größte Hügel in der Nähe, es sieht pyramidenmäßig aus. Das ist ein ganz interessanter Berg eigentlich. Oben haben die Kreuzritter im Mittelalter eine Kirche gebaut, die immer noch da ist. Sehr schön. Wo man sehr wahnsinnige Aussicht, 360 Grad Aussicht hat auf die ganze Umgebung, nicht von dort aus. Und unter dem Berg Tabor ist dann Naim, wo Jesus die Witwe, dessen Sohn gestorben war, von Toten auferweckt hat. Eine sehr, sehr schöne Sicht auf die Gegend. Auf jeden Fall nicht dieses Bemühen, den Berg hinaufzusteigen. Und auch das braucht es auch Exerzitien. Exerzitien bedeutet ja gerade das. Also vor kurzem irgendwann jemand gesagt, nee, ich gehe jetzt Exerzitien. Was für physische Übungen oder so. Nicht, dass ich, und, aber davon kommt ja das Wort, nicht? Dass es auch eine Anstrengung ist, halt zu erkennen und zu sehen und was braucht Änderungen. Und es ist schon auch die Dinge wieder zu ordnen, nicht die richtige Werteordnung in unserem Leben herzustellen. Das braucht auch ein bisschen Mühe von unserer Seite aus. Deswegen schlägt man auch immer vor, dass ein Exerzitien eben mal nicht gefastet wird oder dass man genügend schläft. So, nicht, weil es auch diese geistige Anstrengung, auch eine körperliche Fähigkeit dazu braucht, nicht? Genau. Und aber auch interessant finde ich, obwohl er jetzt den Baum besteigt oder obwohl die Jünger den Berg Tabor bestiegen haben, all das bleibt letztendlich unfruchtbar, wenn die Begegnung nicht stattfinden würde, nicht? Wenn Jesus uns nicht entgegenkommt. Und vielleicht auch, dass das manchmal für uns eine Lektion, es geht eben nicht nur um die eigene Bemühung, sondern vor allem, also was er tut, also dieses Bauen auf ihm und ihn um seine Hilfe zu bitten. Und dann eine weitere Überlegung, die Bekehrung ist in dem Moment gekommen, wo er angeschaut worden ist von Jesus, nicht in dem Moment, wo er wirklich den Herrn begegnet ist. Es gab einen Vortrag von Kardinal Schönborn vor einigen Monaten, das mir sehr gefallen hat, wo er in Diskussion war mit so einem Atheisten in einem Kaffeehaus in Wien und wo dann dieser Mann, Schauspieler, glaube ich, war es, ihn gefragt hat am Ende, also wenn du stirbst, mit welchem Blick, wie würdest du gerne Gott begegnen? Ja? Und er sagt ja, Pfarrer Kardinal sagt ja, mit diesem Blick von Jesus auf Petrus, nachdem Petrus ihn verleugnet hatte. Und dann sagt er, dieser Schauspieler-Artist, ja, also das ist das Allerletzte, was ich will. Also jetzt gerade, ich habe wieder einen Vorwurf nicht zu bekommen, ich habe alles falsch gemacht. Und dann unterbricht ihn Mekana und sagt, für mich ist das kein vorwurfsvoller Blick, sondern es ist ein Blick der völligen Annahme. Und es gibt auch etwas wie befreiende Tränen. Nicht? War sehr schön von ihm. Und ich glaube, das ist es, nicht? Also gerade dieser Blick von dem Herrn, es ist wahrscheinlich ähnlich für den Zachäus gewesen, nicht? Dieses Bewusstsein, ich bin jetzt voll angenommen. Ich glaube, ich habe ein paar von euch mal erzählt. Für mich war es so ein schönes Bild, das mir gekommen ist, einfach das Bild von einem Kind, das in die Küche der Mutti geht und die herrlichen Kekse riecht, nicht die gerade gebacken worden sind, und dann halt nach links, nach rechts schaut und dann halt 5 oder 20 oder 25 dieser Kekse isst und dann die Mutti kommt nachher und sagt, hast du die Kekse gegessen? Und dann, was macht der kleine Bursche? Nicht schaut auf den Boden, kann die Mutti nicht in die Augen schauen, weil natürlich weiß, er hat die Kekse gegessen. Und das ist das Schöne hier, nicht, dass eben der Blick Gottes wird jetzt erwidert und man darf sich auch lieben lassen, gerade halt auch in seine Schwäche. Was auch ja, passiert in der Beichte, nicht in dem Moment, wo wir eigentlich unsere Zulänglichkeiten, unsere Schwäche halt eigentlich Gott darbringen und uns zeigen, wie wir sind, die Feigenblätter mal wegnehmen, dass wir angenommen sind, gerade halt eben auch in unserer Schwäche. Und das, glaube ich, ist der Moment, scheint mir so wenigstens, dass das der Moment eigentlich der eigentlichen Bekehrung ist, wo er seine eigene Würde wiederentdeckt. Nicht gerade in dem Moment. Also dieser Blick des vollen Angenommenseins ist auch von Papst Franziskus nicht dieselbe Idee, als er gefragt worden ist in diesem Interview letzten Sommer, nicht, wer ist Papst Franziskus? Ja, ich bin ein Sünder. Und dann erzählte diese Geschichte von diesem Bild in Rom, von dieser Kirche, die er immer sehr gerne besucht hat, wenn er in Rom besucht hat, wo Caravaggio zeigt, wie Jesus den Zöllner Matthäus an der Zollstelle begegnet. Nicht? Und man sieht, wie Matthäus runterschaut zuerst, alle anderen schauen auf Jesus. Und nicht, er möchte diesen Blick nicht erwidern, aber dann halt der Moment, wo der Blick doch erwidert ist und wo dann der Papst sagt, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Nicht sehr schön, also dieser Gedanke, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Also dieses sich anschauen lassen von Gott. Genau. Und das heißt, es ist ein Blick, der erstens in die Tiefe geht, der hilft, glaube ich, den Zachäus, sich wieder selber zu erkennen. Nicht erstmal, weil er merkt, okay, Jesus nimmt mich jetzt an, gerade in meine Schwächen, allem, was ich bin, muss er jetzt auch nicht diese ganzen Sünden verdrängen. Nicht? Es reicht auch, dann gereicht ihm zu einer tieferen Selbstkenntnis dann, weil er bereit ist, wieder sich selber wirklich wieder anzuschauen. Nicht? Weil er nicht Angst haben muss, dass das jetzt mal nicht angenommen wird. Augustinus sagt es so, du holst mich von hinter meinen Rücken hervor, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht sehr schönes Bild. Also du Gott, hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt und mich vor dir gestellt, denn dort hatte ich mich versteckt, also hinter meinen Rücken, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Und das ist natürlich etwas total Aufwertendes, nicht? Weil dann man merkt, wow, ich darf einfach sein und ich muss eben nicht etwas vormachen. Ich glaube, eine ganz tiefe Begegnung mit der Barmherzigkeit eben. Diese barmherzige Liebe Gottes führt zu einer tiefen Selbstkenntnis, aber sie gibt mir in dem Moment auch die eigene Würde wieder. Nicht? Das ist ein aufmunternder Blick, zeigt mir meine Größe, du kannst mehr als das. In diesen Film, den ich gestern kurz erwähnt habe, Mary's Land, über diese Bekehrungsgeschichten, über Medjugorje, die wirklich total beeindruckend ist, es gibt ein Interview mit einem Abtreibungsarzt aus Washington, der wahrscheinlich hunderte, tausende von Abtreibungen gemacht hat. Und für ihn war so ein Moment, wo also so Beginn seiner Bekehrung oder seiner Krise eigentlich war, wo sie bei einer Abtreibung das Alter des Kindes falsch kalkuliert hatten. Und er hat dann halt in der Abtreibung ein lebendiges Kind zur Welt gebracht. Und dann musste er halt eine Stufe runtergehen im Krankenhaus und die Nursery, also die, wo halt die Kinder geboren werden, die Krankenschwester holen und das Kind runterholen. Und nicht, also es war. Und dann die Krankenschwester von den The Child's Ward, also wo die Kinder geboren werden, die dann hochgekommen ist zur Abtreibungsklinik, nimmt dieses Kind entgegen und schaut ihm an und sagt, no, you're better than that, John. No. also du bist besser als das, nicht? Du musst das nicht weitermachen. Ja? Und er sagt nicht, sein Herz ist so kalt geworden ist, ja, das eben für ihn war, ne? Sie sagte zu ihm, no, stop treating these child like they were cancer. Ne? Du hör auf, diese Kinder so behandeln, als wären sie ein Krebsgeschwür. Nicht? Ein schreiendes Baby in ihrer Hand gehabt hat. Nicht? Und ich glaube eben dieses, das ist ja, was wir von Jesus auch irgendwie hören, gerade wenn er uns begegnet, unsere Schwäche ist, nicht, du bist besser als das. Du kannst das besser. Nicht? Du musst das nicht so weitermachen. Ja? Und du kannst mehr als das. Und er hat dann wieder ganz klein, hat seine Arbeit dann verlassen, wieder ganz klein angefangen mit seiner Frau, die auch Ärztin ist, auf einer Couch zu Hause, und jetzt haben sie eine riesen so Klinik für Frauen zu helfen, halt eben nicht abzutreiben. Nicht auch sehr schöne Geschichte eigentlich. Aber eben dieser Blick, der hinaufschaut, das ich auch irgendwie schön finde, dieses Bild, schon bildhaft. Jesus schaut nicht herab auf den Zachäus, sondern natürlich, weil er eben auf dem Baum ist, muss er natürlich heraufschauen. Aber das ist, glaube ich, ein schönes Bild, was Gott auch macht mit uns. Nicht, es ist nicht ein, also du armes kleines Würstlein da unten, Blick. Nicht, oder irgendwie ein herab, nicht fast, ich bin besser als du irgendwie, sondern dieses Blick hinauf, dieser Blick hinauf. Die Teresa von Kalkutta, das ist mir auch neu aufgegangen vor ein paar Wochen, das habe ich, weiß nicht, warum das nicht vorher so irgendwie eingegangen ist, aber sie, ihre ganze Gemeinschaft ist ja inspiriert von diesem Mich dürstet, nicht diese mystische Art, mystische Erfahrung, dass sie hatte auf dem Weg zu Exerzitien, aber nicht dort, sondern auf dem Weg zu Exerzitien in dem Zug, Nordindien, als sie eben noch Loretto-Schwester war. Und sie erzählt halt den Bischöfen in der Bischofssynode. 1994 ist sie eingeladen worden, zur Bischofssynode über gottgeweihtes Leben zu sprechen in Rom. Und sie sagt nicht, Gott dürstet nach uns. Und Jesus ist Gott und Gott ist unendlich. Und deswegen ist sein Durst nach uns eigentlich unendlich. Ja, sehr, sehr wahnsinnige Aussage eigentlich, weil wir natürlich, wir haben Analogien, wir haben Beispiele oder halt versuchen Vergleiche herzustellen für Unendlichkeit, aber letztendlich bleibt es immer viel zu kurz. Nicht, wir können uns Unendlichkeit natürlich nicht wirklich vorstellen, also weil jeder Vergleich einfach hinkt, nicht, das ist immer viel zu wenig, nicht auch die größten Vergleiche, die Größe des Universums, nicht, wenn die Sonne hier ist, dieses Minute Sonnensystem im Kleinen, das mir sehr gefällt, in der Nähe von Bad Münstereifel. Die Sonne, die ungefähr so groß ist, und der nächste Planet ein paar Meter weiter und dann der Pluto 18 Meter weiter und dann das Schild, das sagt, nicht der nächste Stern, 5000 irgendwas Kilometer weiter im Vergleich. Nicht. Und das ist nur der nächste Stern, 3 Lichtjahre und 1 Milliarde Sterne allein in der Milchstraße, denkt man, und 1 Milliarde Galaxien wenigstens. Also das Ausmaß dieses Universums ist so unglaublich groß und doch wo man auch fast sagen sollte, ich meine, Herr, du hättest ein bisschen kleiner machen können. Ich meine, geht niemand dorthin. Also warum das Ganze? Und doch irgendwie scheint es für Gott irgendwie egal zu sein. Ja? Obwohl er weiß, dass wir gar nicht das fassen können, wie groß seine Liebe ist für uns, macht es trotzdem. Nicht? Und, aber das ist typisch er. Er macht nicht nur ein bisschen Wein, sondern viel zu viel. Oder nicht nur ein bisschen Brot und Fisch, sondern viel zu viel. Es bleiben 12 Körbe übrig. Nicht? Und er macht nicht nur irgendeinen Wein, sondern den besten. Oder? Und dann sagt er nicht, wer würde nicht wie diese Frau den ganzen Tag die Drachma suchen und dann nicht ein Fest feiern, wenn sie es gefunden hat? Ja, aber die Drachma hat einen Wert umgerechnet heute von 10 Cent. Ja? Also wer würde 8 Stunden Arbeit, 40 Euro pro Stunde ein 10-Cent-Stück suchen? Niemand, Herr. Also das würde Gott, lieber Gott, das würde kein Mensch machen. Und vor allem nicht, was sie dann am Ende gemacht hat. Ein Party werfen für das ganze Dorf. Ich meine, wie viel hat das denn gekostet? Also nicht, aber so ist halt Gott. Und er möchte uns etwas sagen. Und das war mir schon irgendwie, also wenigstens Vergleich, man versucht es ein bisschen zu verstehen, aber sie sagt dann, die Teresa von Kalkutta sagt dann, ja, es ist, wenn wir verstehen würden, was ist dieses Wort, mein ich dürstet, ist so viel mehr, als wenn er nur sagen würde am Kreuz, ich liebe euch, er dürstet nach uns. Und wenn wir verstehen könnten, was er eigentlich für uns sein will, und das irgendwie immer verstanden, aber sie sagt dann auch, und was er möchte, dass wir für ihn sind. Und das ist mir jetzt irgendwie neu eingegangen, nicht? Weil es ist eben nicht nur, ah, du armes kleines Würstlein da unten, ich liebe dich jetzt mal, sondern auch eben andersrum, er bedarf unsere Liebe. Er hat einen unendlichen Durst, nicht nur sich uns zu schenken, sondern auch, er hat einen unendlichen Durst nach unserer Liebe, eigentlich. Und das ist ziemlich heftig, also wenn man das ein bisschen zu Gemüte gehen lässt, nicht? Weil er auch total aufwertend ist, nicht? Dass es eben nicht ist, okay, du armes kleines Ding da unten, sondern er will auch, er braucht es irgendwie, er will es brauchen, unsere Liebe. Und das ist etwas, das uns eben, und glaube ich auch, unsere Würde irgendwie auch wieder neu sehen lässt, nicht? Also wenn ich, der andere merkt, wow, es ist nicht nur eben ein Blick nach unten, sondern eher ein Blick nach oben. Also das heißt, er bedarf mein Wasser, nicht, der seinen Durst stillt. Komm schnell, ich möchte bei dir essen. Nicht, der sagt in Zachäus, komm schnell, ich möchte bei dir essen. Und eben nicht andersherum. Er sagt nicht, okay, ich mache jetzt ein Fest für dich und die Apostel und ich bedienen dich jetzt und so, sondern nein, er will irgendwie bedarf es, bedient zu werden von ihm. Wer mir eine Stimme hört, mir aufmacht, ich werde beim Mahl halten, er mit mir, nicht er, der zu uns zu Besuch kommt, nicht Offenbarungsgeschichte, Kapitel 2 am Ende. Komm herunter, auch aus der Isolation, nicht Sünde bringt uns in eine Isolation mit uns selbst, mit Gott und mit den Nächsten. Der verlorene Sohn ist das gleiche Idee, nicht, also er geht in die Verbannung, er sozusagen, er schmeißt sich selber heraus aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Und verliert seine eigene Würde dadurch, nicht? Er verliert sich selber. Vielleicht ein anderer Aspekt, das wir auch noch anschauen könnten, möglicherweise, wären die Pharisäer, nicht die Selbstgerechten, die sich ärgern, dass der Herr sich um ihn kümmert, nicht? Also, er geht in ein Haus für einen Sünder, wie kann er das machen? Nicht? Diese Gefahr des zweiten Sohnes, der sich aufregt, dass der Vater jetzt ein Festmahl schmeißt für den verlorenen Sohn. Nicht die Überheblichkeit, das auf die eigene Werke bauen, sich schon genügend bekehrt sehen, sich abschotten von der Welt, nicht, also mit diesen Sündern wollen wir nichts zu tun haben, keine Berührung zu haben. Und vielleicht hat man die äußerlich diese Berührung, aber nicht innerlich, nicht, also es gibt keine wirkliche Teilhaben lassen an eigenem Leben von diesen Notleidenden. Man lässt ihn nicht an sich heran. Keine Mahlgemeinschaft wird mehr zugelassen. Besonders wenn man verletzt wurde, nicht? Das ist, glaube ich, ja auch, also sie fühlten sich ja für ihn betrogen, nicht? Der war ein Betrüger oder nicht ein Betrüger, aber na gut, das auch, doch, wahrscheinlich auch noch, hat sich ein bisschen an sich, weil sagt ihr es auch später, wenn ich jemanden betrogen habe, werde ich das Vielfache wieder zurückgeben, aber eben auch, er war ein Verräter des Landes und mit dem wollte man nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja gerade das Schöne in unserem christlichen Glauben, dass wir immer wieder einen Schritt hinzumachen auf den Nächsten, nicht? Und dass wir wir versuchen, Gott nachzuahmen, der uns nicht liebte, weil wir ihn geliebt haben, sondern er macht den ersten Schritt. Nicht? Und das zeigt uns unsere eigene Würde und macht uns wieder liebbar, sozusagen. Ja, und dann könnte man, das wäre die Meditation, man könnte übergehen in eine Art Oratio natürlich, viele von diesen Punkten, vielleicht auch den Herrn zu bitten, Herr, hilf mir zu sehen, wo es ist, dass ich auch, wie der Zachäus, die Bekehrung brauche, nicht diesen Umschlag auch in ihm schön zu sehen, nicht durch diese Begegnung mit dem Herrn, wie er sich eigentlich ganz und gar bekehrt und viel mehr macht auch aus, wie das notwendig gewesen wäre. Es ist nicht nur, dass er die Gerechtigkeit wiederherstellt, nicht, sondern er macht das Vielfache, gibt er zurück von was er eigentlich betrogen hatte. Nicht? Und da sieht man wieder, wie er in die Logik Gottes hineinkommt. Nicht einfach Zahn für Zahn, Auge für Auge, Gerechtigkeit, sondern er kommt selber in dieses viel zu viel eigentlich hinein, nicht? Also dieses, wo man merkt, okay, er kommt jetzt immer mehr wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater. Auch interessant finde ich, Jesus sagt dir nicht, du sollst nicht mehr Zöllner sein. Ja? Also du kannst, also in anderen Worten, also nicht wie bei Matthäus, der jetzt nicht mehr die Steuern eintreiben sollte, er bleibt Steuereintreiber, nicht? Er bleibt bei seiner Arbeit, aber macht sie halt jetzt anders. Das ist auch irgendwie, glaube ich, schön. So ein bisschen was der Johannes der Täufer auch denn sagt, nicht, also bist du Soldat, ja, mach deine Soldat sein gut, nicht, bist du dies, dann mach das gut. Also er holt uns nicht weg und sagt, okay, du musst jetzt alles auf einmal umkrempeln, also in dem Sinn von etwas radikal anders machen. Vielleicht einige machte das nicht, zum Beispiel mit Matthäus, aber Aber mit der Mehrzahl ist es eigentlich, es ist eine Änderung vor allem der Herzenshaltung und das dann dazu führt, dass ich die Art und Weise, wie ich die Dinge mache, halt anders tue. Ja, und vielleicht, wenn man da gewisse Dinge sieht, kann auch manchmal einfach nicht der Widerstand sich bemerkbar machen lassen, wo es dann halt auch das Gebet wieder braucht, also Herr, bitte hilf mir da, das Richtige zu tun, gib mir die Kraft dazu, gib mir das Licht zu sehen, was ich eigentlich ändern sollte, gib mir deine Hilfe, dass ich auch dann die richtigen Entscheidungen treffen kann und so weiter. Gut, und dann vielleicht letzter Gedanke noch wegen Contemplatio, also das nicht so sehr die Brücke bauen zum eigenen Leben, sondern was sagt dieser Text über Gott aus? Wir haben jetzt mehrere Sachen jetzt ein bisschen vermischt. Vielleicht nur ein letzter Gedanke noch hier ist, was sagt es über Gott? Also was wir eigentlich schon irgendwie angedeutet haben, Jesus blickt hinauf, nicht hernieder. Er ist ja eigentlich derjenige, der sich erniedrigt, indem er hinaufsteigt. Also er steigt eben auch auf einen Baum hinauf, nicht auf das Kreuz. Er trägt den Schmach auf sich. Er ist derjenige, der, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, der sich, also alle Menschen zu sich bringt, durch diese Bereitschaft, nicht diesen Schmach auf sich zu nehmen, diese Demütigung ans Kreuz zu gehen, sodass wir es nicht müssen, nicht sodass wir, also komm runter von diesem Kreuz und wir glauben an dich, nicht? Und er bleibt dort, aber den guten Zachäus wird schon gebeten, vom Kreuz runterzukommen, nicht? Also vom Kreuz, vom Baum runterzukommen, also von seiner Schmähung. Und das ist auch irgendwie das Schöne, dass Gott, ja, manchmal braucht es auch diese Demütigung, aber es ist auch für ihn kein Selbstzweck, nicht? Also, dass jemand jetzt irgendwie jetzt da geschmäht oben bleibt und ja, du kannst jetzt mal 5 Jahre da oben bleiben, lieber Zachäus, und dann reden wir weiter, sondern ich komm schnell herunter. Nicht, dass er lässt ihn nicht, aber dann er selber geht dann den Weg selber für sich und er bleibt dann oben, eben auf dem Baum des Kreuzes, der 1000-fach wieder zurückzahlt, der uns viel zu viel gibt. Er selber schickt sich selber in die Isolation. Er wird aus der Stadt herausgeworfen, sehr bezeichnend, dass er außerhalb der Mauer von Jerusalem stirbt, also nicht in der Stadt, sondern außerhalb der Mauer, also als ein Zeichen des nicht mehr angenommen Seins vom Volk, nicht? Also er muss in die Verbannung. Er nimmt den Schmach auf sich, besteigt den Baum. Gut, vielleicht lassen wir es da und dann treffen wir uns wieder um 10:30 Uhr.